SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchardt. Guten Abend. Heute lesen wir Bücher von ganz weit weg. Kommen Sie deshalb am besten ganz nah ran. Zuerst lesen wir Neues von indischen Autorinnen und Autoren, einen Versroman auf die Golden Gate Bridge zum Beispiel, genau die in San Francisco. Denn viele indische Romane erzählen nebenher auch von den USA, als es da noch Golden war und als es da noch Gates gab. Auch den neuen Roman von Booker-Preisträgerin Kiran Desai schauen wir uns an. Später in der Sendung springen wir dann ins südliche Afrika. Anruf in Simbabwe beim Autor Farai Mutsingwa. Wir machen heute also mal Weltspiegel auf literarisch. Lassen Sie sich überraschen. Die Musik dazu kommt von der indischen Sitar-Spielerin Anushka Shankar, einer Legende. Land of Gold heißt ihr Album. Wir beginnen mit einem Roman von 1986, an den sich erst jetzt, 40 Jahre später, ein Übersetzer gewagt hat. Golden Gate von Vikram Seth. Denn das ist ein Versroman und der will nicht bloß übersetzt, sondern geradezu nachgedichtet werden. Vorbild war Puschkins Eugen Onegin, dieses große russische Gesellschaftsporträt, komplett geschrieben in Sonetten. Im Zentrum damals der total verwöhnte Eugen, ein Dandy aus St. Petersburg, der sich alles erlauben kann. Viel erlauben können sich deshalb auch die Figuren bei Seth. Sie leben bloß etwas später und wohnen auch woanders. Ulrich Rüdenauer weiß mehr.
San Francisco 1980. Aus der einstigen Hochburg der Hippies ist längst eine Stadt von Yuppies geworden. Falls sich jemand nicht erinnern sollte, der Begriff Yuppie stand damals für die gut ausgebildeten und karrierehungrigen Young Urban Professionals, jene höchst problematische soziale Kohorte, die dem Siegeszug des Neoliberalismus assistierte. Der in Kalkutta geborene Vikram Seth lebte in den 80ern als Wirtschaftsstudent in der Stadt und stolperte eines Tages in eine Buchhandlung und dort über eine Ausgabe von Alexander Puschkins berühmtem Eugen Onegin. Dieser Versroman inspirierte ihn. Wie bei einem Sonett besteht bei Puschkin jede Strophe aus 14 Zeilen. Vikram Seth wollte das ebenfalls ausprobieren, allerdings mit aktuellen Figuren. War Puschkins Titelfigur ein gelangweilter Dandy aus dem Petersburg der 1820er Jahre, so schreibt Seth über die Yuppies seiner Zeit. Sie leben im sonnigen Kalifornien, irgendwo zwischen Aufstiegsträumen und Kriegsangst, Selbstzweifel und Hedonismus.
Los geht's, weil mir die Muse lacht. Ich erzähle die Geschichte von einem Kerl um 1980, den wir jetzt treffen. Er heißt John. Ist 26, macht Karriere, zu Hause herrscht die große Leere. Und eine rote Frisbee killt ihn fast im Golden Gate Park. Wild geworfen, knapp verpasst. Nun fragt er, wenn ich mal sterbe, nicht mehr bin, wer merkt das überhaupt? Wen interessiert's? Und um nicht noch verzagter zu werden, spielt er Vogelstrauß und blendet die Probleme aus.
John ist ein haltloser junger Mann, der in der Rüstungsindustrie gutes, wenn auch schmutziges Geld verdient. Das Privatleben aber ist holprig. Seine Ex-Freundin Janet, die in einer Punkband Schlagzeug spielt und sich als bildende Künstlerin durchschlägt, kann das Elend nicht länger mit ansehen und schaltet für John eine Er-sucht-sie-Annonce in der Zeitung. Das bringt weitere Figuren ins Spiel, allen voran Liz, Rechtsanwältin und Aktivistin und Johns Kurzzeitgeliebte. Ihren Bruder Ed, einen Werber mit starkem katholischen Überbau, Phil, alleinerziehender Vater eines Sohnes, der seinen hochdotierten Job im Silicon Valley aus moralischen Gründen gekündigt hat und mit Ed eine nicht ganz unproblematische Beziehung eingeht, um dann letztlich Liz zu heiraten, was wiederum John zur Weißglut bringt. was Menschen in ihren 20ern und 30ern halt so umtreibt. Und dazu kommen noch die ganzen Probleme der frühen 80er. Die Panik vor einem atomaren Krieg angesichts grenzenloser Aufrüstung in den Reagan-Jahren ist immer spürbar. Und überhaupt stellt sich die Gretchenfrage des Kapitalismus. Wie ein richtiges Leben im Falschen geführt werden könnte und wie Hedonismus sich mit Verzweiflung verträgt. A, B, A, B, C, C, D, D, E, F, F, E, G, G. So lautet das traditionelle Reimschema, das Seth im Windschatten Puschkins über mehr als 300 Seiten in Golden Gate durchhält. Was für eine Leistung. Und nicht nur Vikram Seth war die Form, auch sein Übersetzer Christoph Fricker. Denn jene verspielten, mit kuriosen Reimen und fantasievollen Satzstellungen improvisierenden Verse von Vikram Seth ins Deutsche zu bringen, muss eine schweißtreibende und titanische Arbeit gewesen sein. Sowas ist bewundernswert und geht doch nicht ohne Reibungsverlust. Den Drive des knappen Englisch ins manchmal etwas schwerfällige Deutsche zu transportieren, ist schier unmöglich. Viele Wortspiele lassen sich nicht übersetzen, zumal wenn sie sich auch noch reimen müssen. So wird die deutsche Fassung zum eigenständigen Text, der durchaus funktioniert, wenngleich er artifizieller, gewollter wirkt als das Englische. Hier ein Beispiel von vielen.
A year, that snooty, tweedy son of an East Coast bitch. I thought you'd see right through this act his weedy, compliant charm, or would have fought the flattery pressure. What? Temptation. Oh, what a laugh. Whimsy. Inspiration.
So klingt Seth höchst selbst. Daraus werden, nah zwar am Original, aber weniger schmissig, bei Fricker folgende Zeilen.
Ein Jahr, der kleine Schisser, der Schnösel aus der Schnöselwelt, der sich an dich heranschmiss, Pisser, der mehr sich selbst als dir gefällt. Hast du den nicht durchschaut? Verführung und Druck und schmierige Berührung.
Bei aller Kunstfertigkeit stellt sich aber doch irgendwann die Frage, warum eigentlich erzählt Seth seine moderne Geschichte in altertümlicher Lyrik, wenn es Prosa auch getan hätte? Er fragt sich das sogar selbst.
Wie kann ich diese Form begründen, den ganzen komplizierten Reim? Sind das nicht alles Jugendsünden, ein gammeliger Haferschleim, den ich in Puschkins Backform gieße? Was braucht die Welt, verquirlte Grieße?
Die simple Antwort wäre, der Autor wählt die Form schlicht aus Jux und Tollerei. Also aus reiner Lust am Sonett. Aber diese Lust überträgt sich auf die Lesenden. Lässt man sich auf den Rhythmus ein, auf die Sprachmelodie und den Sprechtakt, wird man davon leichterhand fortgetragen und automatisch immer tiefer in die Geschichte hineingezogen. Die lyrische Form erzeugt so durchaus einen Mehrwert. An einer Stelle weist der Erzähler darauf hin, wie sehr einen Eugen Onegin mitreißt. Und, by the way, warum nicht auch Golden Gate?
Ich möchte Ihnen nahelegen, sich von dem schönen Buch bewegen zu lassen, dessen leichter Fluss, ja dessen süßer Überfluss mich angeregt hat, so zu schreiben.
Auch der Rezensent kommt zum Schluss, was hier sprießt und fließt, was fasziniert man liest, ist durchaus Genuss. Übersetzerisch zuweilen verwegen, weil's sich halt reimen muss, deswegen.
Die Begeisterung springt über, da fängt sogar der Rezensent an zu reimen. Ulrich Rüdenauer besprach Golden Gate, den großen Versroman von Vikram Seth. Übersetzt hat ihn Christoph Fricker. Auf Deutsch ist er diese Woche erschienen im Verlag Weißbuchs. Thank you. Gleiche Zeit, anderer Ort. Wir springen von Vikramsets Yuppies an der amerikanischen Westküste zu Eileen Miles' Chelsea Girls an der Ostküste. Wir sind immer noch in den 80er Jahren, aber jetzt nicht mehr im kalifornischen Tech-Trubel, sondern in der New Yorker Kunstszene. Davon erzählt Eileen Miles in Chelsea Girls. Das Buch hat viele fasziniert und tut es bis heute. Auch den indischen Autor Jeet Tayil, der das diesjährige Internationale Literaturfestival Berlin kuratiert. Am besten hören Sie ihn selbst.
I'm Jeet Tayil. I'm a poet, a novelist and I'm a musician. A guitar player, songwriter and vocalist.
Ich bin Jeet Tayil. Ich bin Dichter, Romanautor und Musiker, Gitarrist, Songwriter und Sänger. Das Buch, das ich hier empfehlen möchte, habe ich vor vielen, vielen Jahren gelesen. Und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Es stammt von einer unserer großartigen, lebenden amerikanischen DichterInnen, die die rauen Zeiten der New Yorker Kunstszene durchlebt und diese Zeit, diese Jahrzehnte irgendwie überstanden hat und heute noch lebt, um uns die eigene Geschichte zu erzählen. Eileen Miles.
The book I will recommend is Chelsea Girls. It's a book about Eileen Miles's life growing up.
Das Buch, das ich empfehlen möchte, heißt Chelsea Girls. Es ist ein Buch über Eileen Miles' Leben als Teenager, als junge Person, die ihre Talente entdeckt, ihre Sexualität entdeckt und oft unter großen Opfern herausfindet, wer sie ist.
It's moving. It's emotionally intelligent.
Das Buch ist bewegend, es zeugt von emotionaler Intelligenz und es ist wunderschön geschrieben. Außerdem ist es ein experimentelles Werk, denn schon vor so langer Zeit wusste Eileen Miles, dass diese Etiketten, die wir der Literatur aufdrücken, Belletristik, Sachbuch, Memoir, nichts bedeuten. Etiketten sind etwas für Apotheker und ihre Regale, aber Etiketten sind nichts für Künstler. Man kann Texte schreiben, die Etiketten, Genre und Disziplinen sprengen und die trotzdem als Kunst funktionieren. Und genau das hat Eileen Miles in Chelsea Girls getan, schon vor so langer Zeit.
So long ago.
Sagt Jeet Tayil, der selbst Autor und Musiker ist. Er kuratiert das Internationale Literaturfestival Berlin, das im September stattfindet. Auch Eileen Miles wird daran teilnehmen und mit der eigens für das Festival gegründeten Houseband performen. Chelsea Girls heißt das Buch, mit dem Miles berühmt wurde. Dieter Fuchs hat es übersetzt. Erschienen ist es im Verlag Mattes und Seitz. Zwanzig Jahre lang hat Booker-Preisträgerin Kiran Desai an ihrem neuen Roman gearbeitet. 20 Jahre lang. Deswegen ist der auch so umfangreich geworden. Die Einsamkeit von Sonja und Sunny heißt der Roman und er ist gut 700 Seiten dick. Indien ist halt komplex, da gibt es viel zu erzählen. Diese Komplexität nimmt sich auch Devika Rege vor. Auch sie hat einen vielschichtigen Indien-Roman geschrieben, hat 7 Jahre an diesem Buch gearbeitet, das gut 400 Seiten umfasst. Es ist ihr Debütroman und der wiederum heißt »Die rastlosen Jahre«. Wir sprechen jetzt also über 2 Mammutwerke. Worum geht es in diesem Roman genau und sind sie gelungen? Darüber spreche ich mit der Literaturkritikerin Claudia Kramacek, Spezialistin für indische Literatur. Guten Tag.
Hallo Frau Borchert.
Als wir überlegten, Kiran Desai oder Devika Rege hier in der Sendung zu besprechen, sagten sie, diese Romane muss man eigentlich zusammen besprechen, denn die sind einander ein bisschen verwandt. Was verbindet diese Romane denn miteinander?
Beide Romane sind erstmal in Englisch geschrieben worden. Es verbindet aber beide Romane vor allem ein Thema. Ein Thema, das eigentlich eher eine Frage ist. Die Frage ist, wo ist als Inder, als Inderin mein Platz in einer Welt, die von Globalisierung heimgesucht wird, die von steigender Migration geprägt ist und die auch quasi die Verheißung multipler Identitäten größer werden lässt. Und mit dieser inneren Heimatlosigkeit und der Suche nach dem eigenen Platz in der Welt ringen eben die Figuren in beiden Romanen.
Ja, die Figuren in beiden Romanen leben auch teils in den USA, ne, und kommen dann nach Indien zurück. Wir schauen uns die beiden Bücher jetzt mal genauer an, und zwar einzeln. Fangen wir an bei Kiran Desai, denn sie ist ein großer Name, und ihren neuen Roman, Die Einsamkeit von Sonja und Sunny, den hat der eine oder die andere vielleicht auch schon gelesen. Kiran Desai erhielt schon für ihren vorherigen Roman 2006 den Booker Prize, und auch mit Sonja und Sunny war sie für den Booker Prize letztes Jahr nominiert. In dieser literarischen Preisklasse bewegen wir uns also, wenn wir über Kiran Desai sprechen. Frau Kramacek, worum geht's in Ihrem Roman?
Im Mittelpunkt dieses Romans, dessen Handlung 1996 einsetzt, stehen zwei indische Expats, eben Sonja und Sunny. Sonja studiert Literatur in Vermont und kehrt nach einer traumatischen Affäre mit einem älteren Maler namens Ilan zurück zu ihrer Familie nach Indien. Sunny wiederum arbeitet als Journalist in New York. Er hat eine amerikanische Freundin, die er vor seiner Familie natürlich verheimlicht. Und dann begleitet er einen Freund nach Indien. Dieser Freund möchte dort eine indische Braut für sich suchen. Sunny und Sonja begegnen sich in Indien das erste Mal. Sie verlieben sich. Was sie aber nicht wissen, ihre Familien, die sich seit 3 Generationen kennen, haben beschlossen, beide miteinander zu verheiraten. Und bis es dann aber wirklich soweit ist, kommt es zu allerlei Plot-Twists, die die Figuren quer durch die Welt führen, inklusive Mexiko und Italien.
Es klingt nach einer modernen Romanze. Zum ersten Mal begegnen sich Sonja und Sunny in einem Zug. Sonja liest, Sunny läuft durch den Gang. Die Szene liest uns jetzt Eva Erion mal vor.
Der Zug stand noch immer still und immer mehr Menschen wuchteten die Türen auf, um Luft zu schnappen. Mit verschlafener Miene brachten Träger Thermoskannen und schenkten milchig-braunen Tee aus. Die 3 Zeugen Jehovas hatten sich mit dem internationalen Jugendchor zusammengetan und sangen »Glory, Glory, 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 Glory«. Sonja kletterte aus der oberen Koje, setzte sich ans Fenster und las. Sie spürte ein Kribbeln und legte das Buch weg. Draußen verdichtete der Regen sich im Wind zu den unterschiedlichsten Formen, zu Aalen, zu Paisley-Mustern. Jemand kam vorbei. Kurz darauf kam er wieder vorbei und reckte den Hals, um zu sehen, was sie las. Der Regen blühte auf. Der Junge kam wieder vorbei. Für Menschen, die den Kopf nach Buchtiteln reckten, hatte Sonja Verständnis, und sie winkelte ihr Buch an. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass der Mensch, der vorüberging, die stolze Nase und schöne Haltung eines Adlers oder Nawabs hatte und ein Hemd mit einem feinen Muster trug, wie aus den Spuren einer Muschel.
Ja, das ist natürlich sehr schön, auch irgendwie ein Mädchentraum. Ja, so ein Junge entdeckt mich, während ich irgendwo sitze und lese. Ja, Frau Kramacek, ist das jetzt eine große Liebesgeschichte einfach nur? Oder welche Themen packt Kiran Desai außerdem noch in diesen Roman?
Also ja, es ist natürlich eine große und groß angelegte Liebesgeschichte, 700 Seiten, wie gesagt. Es dauert allein 200 Seiten, bis die beiden sich das erste Mal begegnen. Aber tatsächlich packt Kiran Desai noch zahlreiche andere Themen in diese Geschichte mit hinein. Da ist natürlich das Thema der indischen Diaspora, die vom Wunsch getrieben ist, amerikanischer zu sein als die Amerikaner und die erleben muss, dass sie aber am Ende nie gut genug sein wird. Die titelgebende Einsamkeit hat hier ihren Ursprung.
Also das geht einerseits tief in die indische Zeitgeschichte hinein, ja, aber man hat eben in der Lesepassage vielleicht auch schon so ein bisschen gespürt, dass Kiran Desai ja sehr sinnlich, auch ausschweifend erzählt. Wie würden Sie Ihren Erzählton, Ihre Stilistik beschreiben?
Das ist so eine merkwürdige Kreuzung aus 19. Jahrhundert und das, was man für die indische Literatur, die englischsprachige indische Literatur, Spice- und Masala-Literatur nennen würde. Also wenn wir über die Stilistik bei Kiran Desai sprechen, komme ich zu wirklich heiklen Punkten. Ich finde, einige der Charaktere sind an der Grenze zur Plattitüde. Das gilt vor allem für Sonjas Liebhaber Ilan. Und sie erzählt tatsächlich, als gäbe es keinen Morgen. Sprich, ihr Roman ist mit einer Überfülle hypertropher Details aufgeladen. Der Übersetzer Robin Detje muss hier wirklich eine Herkulesarbeit geleistet haben. Und diese Überfülle hypertropher Details, die haben oftmals gar keine Funktion dann in der kommenden Handlung. Also eigentlich ist das Ziel eine Art Hyperrealismus, aber eigentlich erzeugt es eher das Gegenteil, nämlich das Gefühl von Manierismus. Das Merkwürdige ist, Sonia ist ja eine Art alter Ego von Kiran Desai. Sie ist Schriftstellerin, sie möchte Schriftstellerin sein. Und wenn sie schreibt, denkt sie im Roman permanent darüber nach, wie man gerade als Nicht-Weiße über Indien noch schreiben kann, ohne dass das zu bedienen, was man den westlichen Blick nennt. Aber dieser Roman erfüllt ehrlich gesagt über weite Strecken genau dieses Klischee von dick aufgetragenem Spice und Curry. Und das selbst noch da, wo sie, ich sag mal, Straßenszenen in New York beschreibt.
Kritischer Blick von Ihnen auf den Roman Die Einsamkeit von Sonja und Sunny. Springen wir zum zweiten Roman, auf den müssen wir ja auch noch kommen. Sprung also zu Devika Rege. Die ist deutlich jünger, könnte Kiran Desais Tochter sein. Ihr Roman heißt Die rastlosen Jahre und es ist ihr Debütroman. Der englische Titel lautet Quarterlife, denn die wichtigsten Figuren im Roman, die sind so Anfang 20, haben also das erste Viertel ihres Lebens schon gelebt. Sie stecken jetzt in einer Art, also nicht Midlife, sondern Quarterlife-Krise, das gibt es auch. Was machen diese jungen Leute denn in Devika Reges Roman und was sind ihre Probleme?
Drei Figuren stehen im Vordergrund. Da ist Naren Agashi, 31 Jahre alt. Er hat 8 Jahre in Amerika an der Börse gearbeitet und kehrt nun zurück nach Bombay ins elterliche Anwesen. Nicht zuletzt, weil er, wie auch Sunny in Desais Roman, in Amerika nicht wirklich heimisch geworden ist. In Indien erhofft er sich bessere Aufstiegsmöglichkeiten, natürlich durch Vitamin B. Mit ihm nach Indien kommt die junge Amerikanerin Amanda. Sie hat einst mit Naren studiert und hofft nun in Bombay, wo sie bei einer NGO in einem der größten Slums der Stadt arbeiten wird, quasi neuen Sinn in ihrem Leben zu finden und auch der Enge ihrer amerikanischen Familie und Herkunft zu entkommen. Womit sie nicht rechnet, sie wird sich in Narens Bruder Rohit verlieben. Rohit ist ein so charismatischer wie bisschen richtungsloser Lebemann, der ein Indie-Filmstudio betreibt. Und alle drei, auch Rohit, von dem man das erstmal gar nicht so erwartet, durchlaufen, wenn sie mit Beginn des Romans aufeinandertreffen, tatsächlich eine Art Identitätskrise. Denn wir sind im Jahr 2014, die BJP, die hindu-nationalistische Partei von Narendra Modi, der im Roman nicht einmal genannt wird, hat soeben in einem erdrutschartigen Sieg Geschichte gemacht und ist an die Macht gekommen. Und diese Partei verspricht allen im Land eine neue, aber eben auch ungewisse Zukunft, weil sie alle, auch diese drei, vor die Frage stellt, wie hältst du es fortan mit der Politik? Auf welcher Seite stehst du, weil sich schon abzeichnet, was diese nationalistische Partei für ein Programm betreiben wird?
Ja, wie hältst du es mit der Politik? Das ist eigentlich auch die Frage, die Devika Rege in diesem Roman stellt. Es ist ein sehr politischer Roman, der eben um dieses Jahr 2014 herum zirkelt. Wie würden Sie das fassen? Worum geht es in diesem Buch? Also politisch, soziologisch, strukturell?
Ja, auf alle Fälle ist genau das das Ansinnen des Romans. Rege gelingt es tatsächlich, die Veränderungen, die sich durch den aufkommenden Nationalismus, anders gesagt den staatlichen Faschismus, im Leben ihrer Protagonisten ergeben. Diese Veränderungen, diese Verwerfungen, diese fast so geologische Drifts, die da stattfinden, die kartografiert sie in diesem Roman. Denn das ganze Land ist ja damals eigentlich in eine Identitätskrise geraten. Und diese Krise spiegelt sie anhand einer Vielzahl von Figuren. Figuren, die wiederum eine Vielzahl an Identitäten darstellen, weil sie auch aus sehr verschiedenen sozialen Schichten aus der indischen Gesellschaft kommen. Und Rege zeigt auch, dass es auch innerhalb wiederum der BJP Friktionen gibt zwischen, ich sag mal so, der Zentrale und den lokalen Ablegern. Und diese Friktionen, diese Reibungen, die sind immer markiert durch die Aspekte von Kaste, Sprache und der lokalen Herkunft. Und wirklich alle Figuren, vom gehobenen Mittelklassemann Naren bis hin zu Bediensteten, die der Kaste der Unberührbaren angehören, die müssen sich fragen, wie hältst du es fortan? Wendest du dich dem Stärkeren zu oder stehst du auf der Seite derer, die fortan bedroht sein werden? Und wo ist dein Platz in dieser Gesellschaft?
Das ist ganz schön viel, ja. Bei Devika Rege wird viel Grundsätzliches verhandelt, vor allem wird auch sehr viel debattiert. Hören wir doch mal rein in eine Diskussion darüber, ob Indien gleich Hindu-Kultur, gleich Hinduismus ist oder nicht. Bemerkung am Rande, es gibt ja zum Beispiel auch viele Muslime im Land und das sind ja auch Inder. Aus Die rastlosen Jahre liest nur noch einmal Eva Irion.
Warum sagen Sie, Hindu ist eine Religion? Religion ist nur ein Aspekt der hinduistischen Kultur. Hindu-Kultur, Hinduismus, das ist doch verdammte Wortklauberei, brummt Gyan gelangweilt. So setzt die Rechte das Skalpell an und die Ironie daran ist, an ihrer Ideologie ist überhaupt nichts Hindu. Sie ist ein fundamentalistisches Credo, das seine Metaphern von westlichen Faschisten übernimmt. Hinduismus bedeutet Gewaltlosigkeit, bedeutet Toleranz. Ohumkar verteidigt sich. Die Leute hören das Wort nationalistisch und denken sofort an Fundamentalismus. Bitte, wir sind nicht die Taliban. Wir glauben an Reformen, denn wie kann es Einheit geben, wenn alle Kasten und Ränge gegeneinander kämpfen? Aber Reform bedeutet nicht die völlige Ablehnung unserer Kultur. Wie eine Person hat jede nationale Identität eine feste Basis, während andere Teile sich mit neuen Erfahrungen verändern. Freiheitskampf, Demokratie, all das ist nicht arisch und doch nehmen wir es in unsere nationale Kultur auf. Das ist ein politischer Geniestreich, mischt sich Naren ein. Indem sie hinduistische Kultur und Hinduismus trennen, bringt die Bharat Brotherhood 80% des Landes unter ein ideologisches Dach. Und der Rest kann sich verpissen, murmelt Cyrus über einem Zigarettenpapier. Gyan runzelt die Stirn. Also ist Naren so einer. Er macht sich auf eine längere Auseinandersetzung gefasst. Sieht so aus, als würde heute Nacht mehr als eine Person die Hosen runterlassen.
Wir haben hier jetzt zwei fette indische Romane vor uns liegen. Die Einsamkeit von Sonia und Sunny von Kiran Desai spielt um die Jahrtausendwende. Sie sagten es schon, der Roman erzählt ungefähr die Jahre 1996 bis 2002. Kurz darauf setzt dann Devika Reges Roman ein, Die rastlosen Jahre, nämlich im Jahr 2013 und spielt dann vor allen Dingen im Jahr 2014. Die Romane erzählen also zusammen ungefähr 20 Jahre indische Geschichte. Kann man sie wohl möglich auch als Serie lesen, ja, also eine Art Doppelroman über die jüngste Geschichte Indiens, oder passen die beiden Bücher dann doch nicht richtig zusammen?
Also die sind sehr unterschiedlich in ihrer Ausrichtung, so wie sie quasi ihre Figuren und auch die vor allen Dingen gesellschaftspolitischen Themen in den Blick nehmen. Aber Sie sehen das völlig richtig, ich stimme dem zu. Diese beiden Bücher lassen sich sehr gut und vielleicht sogar fast besser in Gänze lesen, in Serie, als wenn man sie einzeln liest. Ich habe sie einzeln gelesen und dachte dann plötzlich genau das. Das kann man eigentlich nur zusammen als eine sozusagen Aufeinanderfolge besprechen, weil sie eben auch einen Einblick geben in ein Ablauf, aber doch in zwei sehr unterschiedliche Gefühlszustände in der indischen Gesellschaft.
Man kann also beide Romane gut nacheinander lesen. Gleichzeitig, wenn man ihnen zuhört, merkt man schon, mit Desai können sie nicht so viel anfangen, während sie Rege doch empfehlen. Ist das richtig? Oder was ist Ihr Fazit zu diesen beiden Romanen?
Das ist absolut richtig. Ich kann es nicht verhehlen. Als jemand, der seit 30 Jahren indische Literatur verfolgt, ist dieser Roman von Kiran Desai für mich wirklich eine Enttäuschung. Sie schreibt, als hätte es keine Entwicklungen in der indischen Literatur gegeben. Und sie ist eben sehr, ich sag mal, diesem Gefühlsroman des 19. Jahrhunderts hier verhaftet. Das ist natürlich ihre freie Wahl. Aber ich als Leserin kann auch sagen, ich finde das einfach deplatziert. Und wenn man dann dagegen diese frische und sehr akkurate Stimme und das sehr akkurate Ausloten von den soziopolitischen Veränderungen in der indischen Gesellschaft wahrnimmt, die sich bei Devika Rege abspielen, dann kann man nur sagen, Hut ab. Beides sind ja englischsprachige Romane. Devika Rege gelingt eins. Obwohl sie auf Englisch schreibt, ist sie eigentlich näher an dem dran, was bis dato immer die sogenannte Vernacular-Literatur erschaffen hat, also die indische Literatur in indischen Sprachen. Die war immer nah dran an diesen politischen, sozialkritischen Verwerfungen. Das gelingt ihr und insofern macht sie da auch etwas Neues in der indischen Literatur auf. Das kann man von Kiran Desai nicht sagen mit diesem Roman.
Also, zwei große, auch umfangreiche Werke. Eines gefällt besser, das andere weniger. Kiran Desai, Die Einsamkeit von Sonia und Sunny, aus dem Englischen übersetzt von Robin Detje, erschienen im Fischer Verlag. Und Devika Rege, Die rastlosen Jahre, aus dem Englischen übersetzt von Barbara und Stefan Weidle, erschienen im Verlag Kulturbooks. Claudia Kramacek hat beide Romane gelesen und verglichen, auch eine Riesenleistung. Ich bedanke mich dafür ganz herzlich bei Ihnen.
Danke an Sie.
Und ich bin Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur.
kommen wir zu einem Debüt. Zu einem Debüt aus Simbabwe, zu einem wilden Debüt aus Simbabwe. Die Avenues heißt Farai Mudzingwas erster Roman. Der beginnt in einem Kaff namens Miner's Drift. Da wächst der junge Jetsa auf, ein netter Kerl. Doch ewig kann man in Miner's Drift nicht bleiben, da geht man ja schier ein. Jetsa, inzwischen angelernter Elektriker und spezialisiert auf illegales Stromabzapfen, will nach Harare in die Hauptstadt, weil mehr Chancen. Aber auch, weil vor einigen Jahren seine Schwester Natsai nach Harare gezogen und dort verschwunden ist. Sie will er suchen. Gleich spreche ich mit Farai Mudzingwa über seinen Roman. Zuerst hören wir aber einmal, wie Jetsa in Harare ankommt. Er springt in einen Kombi, eine Art offenes Sammeltaxi. Es liest Markus Westhoff.
Während der Kombi sich den Julius Nyerere Way entlang schlängelt und die Samora Machel Avenue überquert, entspannst du dich langsam. Am Blackwood Park ziehen die sprudelnden Brunnen deinen Blick an. Figürliche Gestalten, geschmeidig und wabernd, steigen und fallen in der Gischt dieses flüchtigen Eindrucks vom Vergehen der Zeit. Der Kombi fährt vorbei an der National Gallery und biegt bei der Sozialhilfebehörde links in die Second Street ein, ohne am Stoppschild zu halten. Die Sonne brennt dir im Nacken, die Scheiben sind verschmiert. Noch mehr Streiche des Lichts? Du bist angekommen, in den Avenues. Du zückst dein Handy und schreibst Loveness. Du hoffst, sie sei in der Wohnung, teilst du ihr mit. Die Haken färben sich blau und du wartest auf Antwort. Sie ist online, hat deine Nachricht gelesen, antwortet nicht. Jetzt noch immer auf der Second Street überquert der Fahrer die Herbert Chitepo Street und bremst im zähen Verkehr vor dem alten Terrace Kane Hotel. Von dem hast du schon gehört. Die Älteren sagen dazu immer noch Patty Kay, obwohl es mit den Jahren mehrfach den Namen geändert hat. Noch immer scherzen sie über Frauen, die ihnen da drin eines Abends das ganze Gehalt aus der Tasche gezogen haben. Selbst jetzt, am helllichten Tag, lungern vor dem Eingang Frauen in kurzen Kleidern herum. Eine zeigt einem vorbeifahrenden Auto kurz den blanken Schenkel. Durch die Kombifenster starren wir hinaus in gebrochenes Licht. Dort vor der hohen Mauer hinter den Jacarandas sehen wir die Gunners stehen, die bewaffneten Uniformierten. Stille macht sich breit im Minibus, als wir vorbeifahren. Nervös huschen unsere Blicke zu den Gunners, zu der Mauer mit den gut sichtbaren Kameras und den dahinter aufragenden Dächern. Das Ministerium für Ziegen, grünen Mais und Mädchenkinder.
Ja, ein paar wichtige Punkte wurden hier schon genannt. Natürlich die Avenue selbst, wie es da aussieht. Das Terrace Kane Hotel, da ist Natsai verschwunden. Was Jetsa aber nicht weiß. Dann Loveness, das ist Jetsas Flamme. Und natürlich das Ministerium, das oft veralbert wird, eben weil es ziemlich bedrohlich ist. Ich hatte es ja schon angekündigt. Die Technik hat den Autor angewählt. Mit ihm sind wir jetzt verbunden, und zwar in Harare. Guten Tag, Farai Mudzingwa. Willkommen.
Hi Katrina, pleasure to be on the program, thank you.
Ja, wir freuen uns auch. Gleiche Zeitzone, aber rund 8000 Kilometer von hier entfernt. Herr Mudzingwa, erreichen wir Sie im Viertel der Avenues in Harare oder wo sind Sie gerade?
So, I'm in Harare.
Ich bin gerade in Harare, nicht in den Avenues, aber in einem Viertel ganz in der Nähe, nur so 3 oder 4 Autominuten entfernt.
3-4 minute drive from the Avenues.
Leben Sie gerne in Harare?
That's a very tricky question.
Das ist eine sehr knifflige Frage. Ich bin nämlich auch ein Zugezogener. Ich wurde außerhalb von Harare in einer sehr kleinen Stadt geboren. Daher habe ich sehr gemischte Gefühle gegenüber Harare. Ich bin gerne hier, aber es ist auch nicht das Nonplusultra.
Jetsa, ihre Hauptfigur, die kommt 2016 in die Stadt, auf der Suche nach seiner verschwundenen Schwester. Die war Journalistin, kein ungefährlicher Job, insbesondere damals noch unter Robert Mugabe. Und auch auf der Suche nach einem Leben für sich selbst ist Jetsa. Außerdem trägt er ein altes Trauma mit sich, weil früher einmal durch seine Schuld einer seiner Freunde unter einen Zug geraten ist. Das alles holt ihn ein in Harare. Bei der Suche nach seiner Schwester geht er aber gar nicht so zielgerichtet vor. Ist dieser Roman denn wirklich eine Recherche? Und wenn ja, inwiefern?
I would say it's a coming-of-age novel.
Für mich ist es ein Coming-of-Age-Roman. Sie haben recht, Jetsa hat keinen klaren Fokus. Nicht nur bei der Suche nach seiner Schwester, sondern auch in Bezug darauf, was er eigentlich in Harare will. Jetsa weiß bloß, dass er nicht in Miner's Drift bleiben kann, wo er aufwuchs. Er muss da raus, und so wird Harare zum großen Ziel. Man könnte sagen, er ist auf der Suche nach sich selbst. Irgendwann wird ihm klar, dass sich seine Schwester gut 15 Jahre vorher auf derselben Suche befand. Deswegen setzt er sich schließlich damit auseinander, was mit ihr passiert ist. Das hängt also damit zusammen, dass er sich darüber klar werden will, was bei ihm los ist und wonach er eigentlich sucht.
Als ich den Roman las, war mein Eindruck, Jedza sucht gar nicht so stark, sondern er wird eher gefunden von Menschen, die ihm gute Hinweise für sein Leben geben.
Das stimmt. Worauf ich damit eigentlich hinaus wollte, ist, Jedza lungert in den Avenues rum, dann trifft er jemanden, zum Beispiel so einen Typen an der Straßenecke, der eine spirituelle Erfahrung gemacht hat. Der gibt ihm einen Hinweis. Denn so machen die Ahnen das. Sie geben einem Hinweise, ohne einen direkt anzusprechen. Das habe ich im Roman aufgegriffen. Die Ahnen senden Hinweise, sie geben kleine Anstöße und genau so erlebt das auch Jedza.
Genau, das ist die spirituelle Lage dieses Romans. Der Roman ist in diesem Sinne zwar einerseits eine Suche, hat aber jetzt nichts von einem Krimi mit einer strammen Ermittlung. Ja, eine Schwester ist verschwunden, ist sie tot. Eigentlich ist jedes Kapitel für sich eine Erkundung. Da ist Jedzas Kinderwelt in Miners Drift, in seinem Dorf. Da ist die Gegenwart in den Avenues, in der Großstadt, samt Prostitution, Drogen, Musik. Auch mit den fetten Autos der Bosse vom Ministerium. Jedes Kapitel hat auch eine eigene Perspektive, einen eigenen Ton. Ja, also mal werden Lieder und Gedichte eingebaut, mal wird ein kolonialer Vertragstext verballhornt, mal hören wir Jedzas Gedankenstrom beim Joggen. Warum diese Vielstimmigkeit?
Eine der wichtigsten Inspirationsquellen für den Roman war die Frage, die sich die Menschen oft stellten, als Zimbabwe den Höhepunkt seiner Wirtschaftskrise durchlebte. Das war in den Nullerjahren. Die Leute fragten sich, wie konnte das passieren? Warum haben wir das nicht kommen sehen? Ich habe auch versucht, das ganze Drama zu verstehen. Dabei wurde mir klar, dass es viele verschiedene Vorgeschichten dazu gibt, dass es über 150 Jahre hinweg und sogar noch darüber hinaus so viele Erzählstränge gibt, die uns dorthin geführt haben, wo wir jetzt stehen. Die verschiedenen Romankapitel, die 100, 50, 30, 20 Jahre zurückreichen und die verschiedenen Stimmen und Sichtweisen, sind ein Versuch, die komplexe Geschichte Simbabwes zu erzählen. Ich habe dafür eine ganze Menge verschiedener Geschichten zusammengeführt. Das ähnelt übrigens auch der Art, wie wir das Mbira-Daumen-Klavier spielen. Verschiedene Melodien verweben sich dabei immer miteinander. Man kann einer Melodie lauschen oder man kann einer anderen Melodie lauschen, aber man hört doch alle Melodien gleichzeitig. Und sie erzeugen all diese polyphonen Rhythmen. Ich habe also versucht, etwas von der Musik ins Storytelling des Romans zu übernehmen.
Ja, Melodien, das ist ein gutes Stichwort. Auch Musik spielt eine große Rolle im Roman. Sie nennen auch viele Musiker und Songtitel und ich sah, dass Sie auf Spotify auch eine Playlist zum Roman eingerichtet haben mit lauter Titeln aus Simbabwe und Mosambik, also empfehle ich sehr. Beeinflusst die Musik Simbabwes auch den Sound und den Rhythmus Ihres Erzählens?
Music plays a major, major part in Zimbabwean life and is very central to
Musik spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle im Leben der Menschen in Simbabwe. Deswegen steht sie auch im Mittelpunkt dieses Romans. Ich habe auch viele der erwähnten Musiker extra kontaktiert und sie haben mir ihre Zustimmung gegeben, ihre übersetzten Songtexte sowie Auszüge aus ihren Liedern im Roman zu verwenden. Besonders wichtig ist mir Thomas Mapfumo, denn er nutzt die traditionelle Mbira, aber spielt auch Mbira-Melodien auf Gitarren, Trommeln und Klavieren. Das ist eine sehr revolutionäre Art, den simbabwischen Sound zu modernisieren und zu verwestlichen. In gewisser Weise vergleiche ich das mit der Art und Weise, wie ich den Roman nutze. Als fremde Erzählmethode, als fremde Form des Geschichtenerzählens, aber um Geschichten über die traditionellen Bräuche, das Leben und die Kultur Simbabwes zu erzählen.
Für dieses Buch hat sich Ihr Übersetzer Jan Schönherr tief in die Geschichte Simbabwes eingearbeitet. Er ist sogar nach Simbabwe gereist. Er hat auch Shona, also die Sprache, gelernt. Der Roman ist zwar auf Englisch geschrieben, enthält aber auch einige Shona-Ausdrücke und vor allem in den Dialogen auch viel Shona-Grammatik, selbst wenn Englisch gesprochen wird. Sehr interessant, ja? Sie beide, Sie haben sich in Harare getroffen. Worüber haben Sie denn besonders diskutiert und welche seiner Fragen haben Sie besonders überrascht?
Oh ja, I loved having Jan over. That was a good time.
Ich fand das toll, Jan bei mir zu haben. Das war eine schöne Zeit. Es war toll, dass Jan so neugierig war, als er nach Simbabwe kam. Er war neugierig auf das Land, auf die Menschen, auf die Sprache. Er hatte ein echtes Interesse und das finde ich großartig. Außerdem war er sehr aufgeschlossen, lernbegierig und hat sich voll und ganz auf die Kultur eingelassen. Er hatte viele interessante Fragen. Ganz kleine, eigenartige Fragen darüber, wie wir Wörter aussprechen, warum dies und jenes so heißt. Er fragte zum Beispiel Gunners. Was ist ein Gunners? Da merkt man, wie wir Simbabwer das Englische ständig abwandeln. Gun leitet sich vom Wort Gun für Waffe ab. Gunners sind also Soldaten. Wir sehen viele Soldaten, die mit Waffen unterwegs sind, besonders in den Sicherheitszonen rund um die Residenz und die Büros des Präsidenten. Wenn die Wagenkolonne des Präsidenten vorbeifährt, sind überall Waffen zu sehen. Also nennen wir die Soldaten Gunners. Aber die vielleicht sogar interessanteste Frage, die Jan mir stellte, bezog sich auf unsere Totems, die Tiere. Ich sage zum Beispiel, das Totem dieser Person ist dieses Tier. Was bedeutet das eigentlich? Ich will da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber diese Frage hat mich dazu gebracht, mein Verständnis dieser Totems zu hinterfragen, als ich sie jemandem erklären musste, der mit dem simbabwischen Kontext nicht vertraut ist.
It challenged my understanding of those totems when I had to explain them to someone who's not familiar with the Zimbabwean context.
Herr Mudzingwa, Sie haben Ihren Roman ja für Simbabwe geschrieben, nicht für Ausländer. Verrückterweise ist Ihr Roman in Simbabwe aber gar nicht erhältlich. Publiziert haben Sie ihn in dem wirklich sehr tollen Verlag Cassava Republic in Abuja, Nigeria. Das ist aber immerhin rund 4000 Kilometer Luftlinie von Harare entfernt, also nicht gerade in der Nachbarschaft. Wo gibt es die englische Ausgabe von The Avenues denn eigentlich und warum gibt es sie in Simbabwe nicht?
Another big question. It's published primarily in Nigeria and in the UK.
Noch eine wichtige Frage. Also ja, der Roman ist hauptsächlich in Nigeria und im Vereinigten Königreich erhältlich. Das sind die beiden wichtigsten Verlagszentren für Cassava Republic. Simbabwe liegt ja im Süden Afrikas, direkt neben Südafrika. Und Südafrika hat eine große Verlagsszene. Cassava Republic hat daher einen Vertriebsvertrag mit Jonathan Ball Publishers in Südafrika abgeschlossen. Die übernehmen den Vertrieb der englischsprachigen Titel im südlichen Afrika. Leider gibt es aufgrund der wirtschaftlichen Lage in Simbabwe keinen rentablen und ausreichend großen Verlag, der den Vertrieb innerhalb Simbabwes übernehmen könnte. Die Verlagsbranche hier ist einfach zusammengebrochen. Einer der letzten großen Verlage hier hat vor ein oder zwei Jahren geschlossen. Was wir jetzt haben, sind sehr kleine Ein-Personen-Vertriebsunternehmen. Die fahren ab und zu nach Südafrika rüber, holen eine Charge Bücher ab und verkaufen sie dann hier bei uns. So haben wir das in den letzten Jahren gehandhabt. Aber wir versuchen weiterhin gemeinsam mit dem Cassava Verlag eine nachhaltigere Lösung für einen Vertriebsstandort mit Sitz in Simbabwe zu finden.
Ich drücke die Daumen, dass das klappen wird. Und wie geht es nun mit Ihnen persönlich weiter? Also werden Sie weitere Romane schreiben oder was beschäftigt Sie augenblicklich?
Ich habe ein paar Ideen. Ich überlege, einige Shona-Bücher, insbesondere Shona-Belletristik, ins Englische zu übersetzen. Außerdem recherchiere ich gerade für eine politische Autobiografie über meinen Vater. Er war in den ersten 10 Jahren nach der Unabhängigkeit des Landes, also in den 80ern, als Politiker tätig. Das sind also die beiden Projekte, mit denen ich mich derzeit beschäftige.
Spannende Pläne. Dafür wünsche ich viele gute Ideen und auch viel Durchhaltevermögen, das Sie ja auch hatten, als Sie The Avenues schrieben. 6 Jahre haben Sie daran gearbeitet. Übersetzt hat den Roman Jan Schönherr. Erschienen ist er im Unionsverlag. Pfarrei Mudzingwa, viele Grüße nach Harare und herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Thank you so much and thank you for taking the time to have this conversation with me.
Ein Gespräch mit Pfarrei Mudzingwa, für diese Sendung etwas gekürzt. In ganzer Länge finden Sie es auf swrkultur.de. Und jetzt gibt's Thomas Mapfumo, der für die Avenues wichtig war. Pop mit Mbira. kommen langsam zum Ende der Sendung und man könnte ja meinen, am Ende werden nur noch die nicht so wichtigen Bücher präsentiert. Doch nichts ist falscher als das, mehr noch. Wir kommen jetzt noch zu einer echten literarischen Bombe. Die wurde zwar schon 1994 gezündet, denn da erschien das Buch auf Afrikaans, doch die Kraft dieses Romans ist ungebrochen. Die Rede ist von Triumph, einem Roman von Marlene van Niekerk. Jetzt gibt es ihn auch auf Deutsch. Marlene van Niekerk ist eine weiße Autorin aus Südafrika. Ich hole jetzt etwas aus. Sie schreibt auf Afrikaans tolle Romane über die jüngere südafrikanische Geschichte. Dazu gehört auch der Roman Triumph. Der erzählt von den Monaten vor den Wahlen zur südafrikanischen Nationalversammlung, also den Wahlen, die die Apartheid beendeten und aus denen Nelson Mandela als Präsident hervorging. Als Triumph 94 erschien, war er quasi tagesaktuell. Seine Ironie ist offenkundig, denn im Roman geht es um die weiße Afrikanerfamilie Benade und deren Leben ist alles andere als triumphal. Zwar sind sie schwer rassistisch und wissen immer genau, wer weniger wert ist als sie selbst, nämlich die Schwarzen, die sie Kaffer nennen. Zugleich gehören sie selbst zu den sogenannten Arm Blankes, also zu den armen Weißen, dem weißen Prekariat. Zum verlotterten Alltag kommt ein Ausmaß an Inzest, dem ich noch in keinem anderen Roman begegnet bin. Leidtragende ist Moll, denn sie ist die einzige Frau in der Familie. Kann man das 700 Seiten ertragen? Ja. Denn die Benades haben auch ihre sympathischen Seiten. Außerdem können sie ziemlich witzig sein. Das ist ein krasser Mix, der sich im Umgangsafrikaans vielleicht sogar noch am besten vermittelt. Doch auch die deutsche Übersetzung von Stefanie Schäfer hat Drive. Seine Spannung bezieht der Roman daraus, dass sich bei den anstehenden Wahlen die Schwarzen mit ihrem ANC durchsetzen werden. Was aber wird dann aus den Benades? Dürfen sie in Triumph bleiben oder hat es sich austriumphiert? So, das war meine lange Einführung, denn wir hören jetzt eine Lesung aus dem Roman, was man wissen muss. Pop, Treppi und Moll sind Geschwister, offiziell aber ist Moll Pops Frau, Inzest, und Lambert ist der Sohn. Alle zusammen setzen sich einen Briefkasten vors Haus, denn wer einen Briefkasten hat, der hat eine Adresse, also eine Aufenthaltsberechtigung. Es liest Johannes Wördemann.
Lambert umklammerte seine Knie und presste die Pobacken zusammen. Er musste jetzt durchhalten, sich zusammenreißen, einfach nur an den Briefkasten denken, den er ganz allein hergestellt hatte. Aus Stahlblechen, die sein Vater ihm vom Schrottplatz von Rodeport-Stil mitgebracht hatte. Da war das Kühlschrankgeschäft längst pleite gegangen, nach Guy Fawkes. Pop hatte den Stahl am Tag vor Guy Fawkes besorgt, weil seine Mutter gesagt hatte, »Pop, lass dir besser was einfallen, damit Lambert was zu tun hat, sonst bringt er mich noch ins Grab.« Damals war er 18 gewesen und seit 2 Jahren nicht mehr in der Schule. Ein Haus mit einem Briefkasten davor sah jedenfalls besser aus. Er sagte, »Hier wohnen Leute und sie haben eine Adresse. Hier könnt ihr sie finden, wenn ihr sie sucht.« Außerdem half es, weil die Häuser in Triumph alle gleich aussahen. Also hatte er die Stahlbleche genommen, sie zusammengeschnitten und die Teile zusammengeschweißt. Er hatte ein kleines silbernes Haus mit Schmetterlingsdach, Briefschlitz und einem runden Loch auf der Vorderseite gebaut. Er hatte es schön gestaltet, mit einer Doppelreihe von Schweißpunkten rundherum an den Kanten und mit ihrer Hausnummer 127 vorne drauf. In Schwarz, sodass man es von der Straße aus sehen konnte. Dann hatte er den Kasten an einen Nagel an der Fertigbaumauer aufgehängt, an der Innenseite vom Tor, damit der Kaffer-Postbote sich vorbeugen und die Briefe hineinschieben konnte, weil sie das Tor ja immer abgeschlossen hatten. Doch jedes Mal, wenn Trappy Molly am Monatsende aus dem Tor fuhr, riss er den Briefkasten von der Wand. Er konnte gar nicht mehr zählen, wie oft Molly schon mit dem Briefkasten zusammengestoßen war und er ihn deshalb zusammenflicken und mit der Sprühdose bearbeiten musste. Also hatte er den Briefkasten schließlich abgenommen und in seinen Anbau geworfen. Es war sowieso immer nur Müll drin gewesen, Werbung, Flugblätter und der Western Telegraph. Für sowas brauchte man keinen Briefkasten. Das konnte man auch einfach vom Rasen aufheben. In dieser Zeitung stand sowieso nichts drin, abgesehen von der Notfallnummer der Polizei und den neuesten Bestimmungen. Zum Beispiel, wenn es ums Krawallmachen ging. Lärmverschmutzung, wie Trappy es nannte. Der Briefkasten war bis gestern in seinem Anbau geblieben, Doch dann hatte es bei Lambert Klick gemacht. Heutzutage brauchte man hier in Triumph einen anständigen Briefkasten, einen, der leicht zu sehen und in Reichweite des Gehwegs war, damit sie die Flugblätter bekam und auf dem Laufenden blieben, statt eines Morgens aufzuwachen und festzustellen, dass die Kaffern an die Macht gekommen waren, ohne dass sie es gepeilt hatten. Damit sie bereit waren und Molly schnell mit Benzin beladen konnten, um zur großen Straße nach Norden aufzubrechen. »Verdammt, ich schweiß den Briefkasten jetzt ans Tor«, hatte er gesagt. »Entweder jetzt oder nie.« Das war gestern gewesen. »Aber es gewittert doch«, hatte seine Mutter gesagt. »Wenn ich's jetzt nicht mache, mache ich's nie«, hatte er gesagt und sie dazu gebracht, ihm unter den zuckenden Blitzen sein Werkzeug zu bringen, das Schweißgerät, seinen Helm, seine Hämmer, seine Zangen und seine Wasserwaage. Gewitter hin oder her. Wenn eine Sache erledigt werden musste, musste sie erledigt werden. Sonst blieb alles ein Saustall. Wenn er, Lambert, wollte, dass etwas funktionierte, dann musste es funktionieren. Auf Teufel komm raus. Aber seine Mutter war mal wieder schwer von Begriff gewesen. Manchmal geriet sie durcheinander. Er hatte sie 3-mal zum Anbau zurückschicken müssen, um die Wasserwaage zu holen. Zuerst hatte sie einen Universalschlüssel angeschleppt, dann die Brechstange, bis er ihr schließlich verklickern musste, dass es das scheiß Holzstück mit der scheiß Luftblase drin war. Sie machte ihn wahnsinnig, echt. Und dann wurden sie auch noch von diesen Scheißleuten von nebenan begafft, als sie sich an der Scheißmauer mit dem Scheißbriefkasten abplagten, der ständig vom Pfosten fiel. Bis ihm endlich einfiel, dass er einfach nur ein flaches Blech an den Pfosten schweißen und den Briefkasten dann oben auf dem Blech befestigen musste. Da funktionierte es dann endlich. Ein Lambert gab eben niemals auf. Am Ende schaffte er es, alles zu reparieren. Briefkästen, Rasenmäher, Wasserhähne, Regenrinnen, Wärmepumpen, egal was. Auch Kühlschränke und Waschmaschinen. Und Molly.
Molly, so heißt das Autor der Benades. Im Roman Triumph von Marlene van Niekerk. Ein 700-Seiten-Klassiker über die letzten Zuckungen der Apartheid in Südafrika. Stefanie Schäfer hat den Roman aus dem Afrikaans übersetzt. Erschienen ist er im Verlag BTB. Und er sei hiermit sehr empfohlen. Wir kommen langsam zum Ende. Das war das Lesenswert-Magazin vom 9. August. Heute sprachen wir über US-indische und afrikanische Bücher, alle frisch übersetzt. Dabei waren Golden Gate, Vikram Seths berühmter Versroman, erschienen bei Weiss Books. Eileen Miles' Klassiker Chelsea Girls, Verlag Mattes und Seitz. Kiran Desai, Die Einsamkeit von Sonja und Sunny, Verlag S. Fischer. Und Devika Rege, Die rastlosen Jahre, Kulturbuchs. Außerdem Die Avenues von Farai Mutsingwa aus Simbabwe, erschienen im Unionsverlag. Und Triumph, der moderne Afrikaans-Klassiker von Marlene van Niekerk, Verlag BTB. Die Gespräche, die Beiträge und auch die Sendung als Ganzes gibt's zum Nachhören wie immer auch auf unserer Homepage swrkultur.de und in der App ARD Sounds. Die Musik kam heute vom Album Land of Gold von Anushka Shankar. Gleich ist es 18 Uhr, dann folgen hier die Nachrichten und aktuelle Berichte. Und um 20 nach 6 gibt's das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir den zweiten Teil der Science-Fiction-Satire Cheap Dreams von Tino Kühn. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Katharina Borchert und wünscht noch einen schönen Abend.